Brandenburg, lass uns über Essen reden.
Was schmeckt hier und wo gibt es das? Der Podcast für alle, die Essen lieben und das in Brandenburg.
Sag mal, Lisa, du warst doch neulich auf einer Weinreise und das sogar beruflich. Wo genau warst du da und was hast du Neues gelernt?
Ja, da war ich in Rheinhessen, an der Nahe und an der Mosel. Und zwar mit dem Deutschen Weininstitut. Das hat für Fachjournalistinnen immer eine Menge spezifisches Wissen und ganz tolle Kontakte zu Winzerinnen. Es ist wirklich intensiv damit zu machen. Also es geht morgens früh um 8 los und mit Fachgesprächen und Besuchen in Forschungsinstituten. Und wir gehen zu den Weingütern, bis dann die Gruppe ganz am späten Abend immer noch auf Weingütern unterwegs ist, manchmal bis 22 Uhr. Und es wird viel probiert und ausgespuckt, damit dann am Ende keiner betrunken ist. Das mit dem Ausspucken erkläre ich nachher nochmal eigentlich.
Okay.
Das ist auch noch irgendwie eine interessante Sache. Es ging dieses Mal darum, dass deutlich mehr Frauen den Winzerberuf ergreifen als früher. Also von 2019 bis 2023 ist der Frauenanteil tatsächlich immerhin auf 30% gestiegen. Das heißt, wir waren diesmal nur bei Winzerinnen mit kleinem i tatsächlich zu Besuch.
Okay, was hat dich dabei besonders beeindruckt?
Ich finde es immer ganz toll, mit lauter Weinkollegen, Weinfachleuten unterwegs zu sein, wo man dann nicht nur noch über verschiedene Rebsorten redet, sondern richtig fachsimpeln kann. Also da geht es dann zum Beispiel darum, welchen Geschmack die unterschiedlichen Böden dem Wein mitgeben, ob das Löss ist oder Schiefer oder Kalk. Und bei Schiefer dann ob Grauschiefer, Rotschiefer, Schwarzschiefer.
Wow, okay, das ist noch ein Unterschied?
Ja, auch das ist ein Unterschied. Und der Schiefer macht also grundsätzlich zum Beispiel so eine mineralische und leicht salzige Note im Wein aus, die man auch richtig bei so schönem, kühlen Wein kennt.
Okay.
Und der Kalk, der macht sowas, dass man das Gefühl hat, der Mund ist so samtig ausgecremt.
Okay, ich glaube, ich bin Typ Kalk.
Ja, ich auch tatsächlich. Ich liebe das.
Oh. Also ich war ja letztens auf einer Fachveranstaltung in Berlin. Den Tipp hattest du mir gegeben. Und für alle, die nicht dabei waren, das waren Weine von jungen Winzerinnen und Winzern aus Deutschland, aus der Pfalz, Rheinhessen und auch aus anderen bekannten Anbaugebieten. Und was mich da besonders beeindruckt hat, war die Vielfalt. Ich habe zum Beispiel mehrere Weißburgunder probieren dürfen. Ich bin ehrlich gesagt nicht sicher, ob ich vorher schon mal bewusst Weißburgunder getrunken habe.
Oh.
Zumindest habe ich es mir nicht gemerkt. Mhm. Und keiner hat gleich geschmeckt. Das fand ich super. Einer war richtig voluminös im Mund und der zweite eher so Richtung Kräuter. Und das fand ich mega. Das fand ich super spannend.
Ja, tolle Rebsorte, das Weißburgunder liebe ich auch.
Ach ja. Ihr fragt euch da draußen vielleicht, was erzählen die beiden uns jetzt hier über Wein aus West- oder Süddeutschland? Und deswegen sage ich erstmal herzlich willkommen zu unserem Podcast Brandenburg, lass uns über Essen reden. Ich bin Sandra Ketterer und als Food-Reporterin für die Lausitzer Rundschau im Süden Brandenburgs unterwegs. In Restaurants, bei Erzeugern, in Manufakturen, auf Höfen, überall.
Und ich bin Lisa Vogt und mache das Gleiche für den Norden Brandenburgs, suche da die Genussorte als Food-Reporterin.
Und alle 2 Wochen reden wir über das, was uns beim Essen und beim Trinken bewegt. Und heute geht es wirklich ums Trinken, nämlich um Wein und auch nicht um irgendeinen Wein, sondern den aus Brandenburg. Und dazu muss ich erstmal sagen, ja, den gibt's wirklich, das wissen nur noch nicht alle. Wir wollen euch heute erzählen, nicht nur, dass in Brandenburg Wein angebaut wird, sondern auch, was für welcher. Wir stellen einzelne Weingüter vor, exemplarisch, geben euch einen Einblick, wie sich der Weinanbau in Brandenburg entwickelt hat und garnieren das Ganze mit ein bisschen allgemeinem Wissen über Weinanbau in Deutschland. Und damit kommen wir zu dir, Lisa, denn du bist ja wirklich eine Expertin in Sachen Wein, da untertreibe ich nicht. Und darüber solltest du allen, die zuhören, erstmal ein paar Infos geben. Denn das wirklich ist wichtig für unsere heutige Folge.
Ja, ich habe tatsächlich neben meiner Arbeit als Journalistin auch eine Weinausbildung gemacht, das internationale WSET-Zertifikat, das auch viele Weinfachverkäufer haben. Also ich weiß so ähnlich viel wie ein Weinfachverkäufer. Bin also schon seit 25 Jahren nicht nur Food, sondern Weinjournalistin und professionell Wein probieren kann ich auch. Aber was Wein aus Brandenburg angeht, bin ich neugierig, was du zu erzählen hast, denn die ganz großen oder die für Brandenburg großen Weingüter, die sind im Bundesland eher im Süden, also in deinem Gebiet.
Und ich bin gespannt, was du speziell zu Brandenburger Weinen sagst und habe uns heute auch welche mitgebracht. Ich gieße uns einfach mal den ersten ein. Das ist ein Solaris, also ein Weißwein, der früh reif wird im Jahr, der, wie es bei Fachleuten heißt, eine hohe Zuckerleistung hat. Und der hier ist aus dem Jahr 2020 vom Weingut Wober aus Großräschen bei Senftenberg.
Ja, dann gießen wir den mal ein.
Jo.
Bin ich echt gespannt.
Ich bin da auch sehr gespannt. Ich schnappe mir mal das Glas. So, wie ist er denn in der Nase?
Oh. Ach so, sag du erst.
Na, sag du mal. Obwohl, nee, du bist ja eher Profi.
Also gelbe Trockenfrüchte, so getrocknete Aprikose und sowas rieche ich.
Okay.
So Pfirsich. Also ein bisschen eine Holznote, der ist aber bestimmt nicht im Holz ausgebaut. Also das würde mich sehr wundern.
Das glaube ich nicht. Ich glaube, das ist ein Stahltankausbau. Ohne dass ich mich da jetzt aus dem Fenster lehnen möchte, aber.
Aber das, ja.
Also er hat das. Also ich bin ja nicht so professionell unterwegs wie du. Sprich, also meine Nase ist auch nicht so gut ausgebildet wie du. Aber ich stimme zu, definitiv Frucht in der Nase. Mhm. Angenehm. Mhm. Es ist eine hellgelbe Farbe.
Das nennt sich tatsächlich Strohgelb. Also es gibt ganz viele Gelbsorten. Genau. Eigentlich macht man das beim Weinprobieren tatsächlich so, dass man den Wein gegen ein weißes Blatt Papier hält und dann mal guckt, wie ist denn die Farbe. Das sagt auch was über das Alter aus. Also Weine werden dunkler im Alter und Rotweine werden heller zum Beispiel. Das ist natürlich ein junger Wein. Und der ist strohgelb, nicht goldgelb zum Beispiel. Das gibt's
ja
auch.
Ja gut,
ne?
Goldgelb gibt's auch noch.
So als Unterscheidung.
Es gibt auch noch weißlich gelbere.
So. Ja.
Aber gut.
Ja, klar. Und so. Grünlich gelbe.
Also wir haben die Nase, wir haben das Auge.
Genau. Und die Nase ist wirklich sehr schön, sehr vielfältig.
Er hat noch so einen leichten Anflug von Säure. Also er ist jetzt nicht das, was der Laie als süß bezeichnen würde in der Nase.
Ja, genau, es ist eine frische Note in der Nase.
Frische Note, genau. Dann können wir ja mal.
Probieren wir einen Schluck, ne? Mhm. So, ich spuck den jetzt aus. Das hatte ich vorhin angedroht.
Ja, damit, das hat.
Also, wenn ich professionell Wein probiere, würde ich den nie runterschlucken. Das machen eigentlich Anfänger und das bedeutet, also wenn du, ich habe zum Beispiel Weinjurys gemacht, da habe ich 90 Weine am Tag probieren müssen.
Da wärst du relativ schnell Knülle gewesen.
Da wäre ich, also ja genau, wäre ich nach Wein Nummer 3 betrunken gewesen. Das macht man einfach auch nicht. Wein probieren ist eher Arbeit, Wein trinken, dann die Flasche, die einem besonders gut geschmeckt hat, am Abend mitnehmen und trinken, das ist dann die Freude. Aber Wein probieren ist tatsächlich, du konzentrierst dich, was schmeck ich.
So, was haben wir denn jetzt geschmeckt? Also Frucht, laienhaft ausgedrückt, definitiv. Ich weiß nicht, war das?
Also im Mund finde ich dann viel mehr auf Birne. Also so eine reife, eingelegte Birne, also dieses Kompottige, was ich auch schon mit den getrockneten Früchten meinte, hab ich hier. Also ich habe nicht so eine frischen Früchte, wo ich sagen würde, oh, grüner Apfel und Kiwi oder so, sondern ich habe sowas, eher so eingelegte Früchte.
Also das Lustige an der Geschichte ist, dass der erste Gedanke, den ich hatte, als er mir bei mir im Mund war Kiwi.
Ja, Kiwi hat auch sowas Abstringierendes. Du meinst vielleicht dieses Gefühl, was die Kerne so machen. Und das kommt dem eigentlich nahe trotzdem, was ich meine. Außerdem hat jeder auch seine eigenen Geschmackserinnerungen. Also
genau.
Kann für dich Kiwi sein.
Aber also er bleibt im Mund, was ich sehr schön finde. Und da verschwindet das Kiwi-artige, also ratzfatz. Und ich würde jetzt auch so in Richtung reife Früchte gehen. Ich hatte erst überlegt, ob es eine reife Aprikose ist. Dafür ist es aber nicht mehlig genug.
Mango vielleicht? Weil er auch schöne Frische hat. Aber die Aprikosenaromen finde ich auch ziemlich deutlich. Und ich finde auch, dass er ganz toll im Mund steht. Also, dass er wirklich lange, du sitzt da und denkst jetzt immer noch, wir haben ihn jetzt, weiß ich nicht wie lange, vor 2 Minuten getrunken oder verkostet. Und man hat ihn immer noch im Mund. Ne? Also, da ist eine Ja, es hat auch einen ziemlich hohen Alkoholgehalt, finde ich für einen Weißwein üppig, 13,5%. Also was ich jetzt an der Mosel getrunken habe, ging dann eher so gegen 9. Also das ist eigentlich schon so ein Volumenprozent, die ich eigentlich bei Rotwein erwarte. Das heißt, dadurch steht er wahrscheinlich auch lange im Mund.
Das könnte sein. Also ich muss dazu sagen, dass der Wein vielleicht jetzt nicht der Jahrgang, mag ein anderer Jahrgang gewesen sein, auch tatsächlich mal einen Preis bei einem asiatischen Weinwettbewerb gewonnen hat.
Ah,
Und ich kann mir das sehr gut vorstellen, aufgrund der Fruchtigkeit,
ja,
dass der zu scharfem Essen
tatsächlich
gut
auch
schmecken
so
kann.
In Reisteig gebackene Garnelen oder so hätte ich jetzt gern dazu.
Mit Chili irgendwie.
Ja,
was.
Genau, mit so einer süß, scharfen Chili-Soße. Genau.
Genau.
Das wäre jetzt wirklich tatsächlich das, was mir auch dazu gefallen würde. Oder wenn Käse, dann so gereiftere Käse. Also schon so ein Camembert und keinen Frischkäse oder so. Also das ist der Solaris von 2020 von denen, ne?
Genau.
Zu Solaris sagen wir nachher auch noch was.
Genau, zu
aber
Solaris.
Aber das wäre jetzt gespoilert, genau.
Genau, das wäre gespoilert. Also, ich hole mir die Flasche nochmal. Das ist, um es nochmal zu wiederholen, das Weingut Wober vom Großräschener See. Großräschen liegt bei Senftenberg, also im Lausitzer Seenland. Und für alle, die noch nicht im Lausitzer Seenland waren, das ist schon spannend zu sehen, wie sich da langsam die Landschaft wandelt. Das war ja lange eine Bergbauregion. Seit Mitte des 19. Jahrhunderts, ich habe es nachgeschaut, wurde da Braunkohle abgebaut. Und wir reden hier nicht von wenig Braunkohle. Ich habe von einer Gesamtmenge, ich habe es mir aufgeschrieben, von etwa 2 Milliarden Tonnen gelesen.
Wow.
Also da sind ja ganze Dörfer teilweise umgesiedelt worden deswegen. Ne? Seit Mitte der 90er Jahre arbeitet man daran, diese Landschaft zu wandeln, habe ich gelesen. Und in der Folge sind ganz viele Seen entstanden, deswegen Lausitzer Seenland.
Oh, das sieht da auch schön aus, ne? Ich war noch nicht da, aber ich habe Bilder gesehen und verdachte, oh ja.
Also das ist schon ein Ausflug wert. Ich komme da gleich noch zu. Das entsteht noch, es ist alles noch nicht so richtig fertig. Na, also ich bin da natürlich mit so dem Blick von jemandem hingefahren, der nur fertige Landschaften kennt. Und ich habe mir da in der Brandenburger Lausitz einige Orte angeguckt, aber auch in Sachsen. Und ich habe neue Radwege entdeckt, neue Häfen in den Seen. Wake,
cool.
Also einen kleinen See, oder so klein ist er ja nicht, mit einer Wakeboard-Anlage und einem Campingplatz dabei. Aber, und jetzt kommen wir zum Aber, als einzige Gastro in der Ecke war da eine kleine, klapprige Bude, wo man Cola in Dosen und ein Eis am Stiel kaufen konnte. So.
Oh, das ist jetzt ein Appell, oder? Noch, dass noch mehr
da
Gastronomie
muss noch,
dahin
da fehlt
kommt.
Noch was, genau. Was aber auf jeden Fall da ist, ist das Weingut Wober. Das wird betrieben von Cornelia und Andreas Wober. Sie bauen ihre Weine direkt am See an, in Großräschen, an den Iber-Terrassen.
Cool. Mhm.
Internationale Bauausstellung. Und hier steht es ja auch vorne drauf, ganz stolz, Steillage. Und es ist tatsächlich steil.
Eine Steillage in Brandenburg, ui.
Ja, es ist, ich glaube, also, ne, also für Brandenburg ist das ein Berg. Ja, so, diese Terrassen sind im Zuge der internationalen Bauausstellung gebaut worden. Die ist ungefähr vor 20 Jahren eröffnet worden. Also das hat sich über mehrere Jahre entwickelt. Damals hat man diese Bauausstellung genutzt, um die Landschaft dort in der Region umzubauen.
Okay, wie viel Hektar haben die denn?
Vergleichsweise niedlich, weil ich weiß, wie viel Hektar die Weingüter haben, die du da letztens besucht hast. Die Fläche beträgt gerade mal so 1,5 Hektar.
Ui.
Ist echt süß, also man kann da drüber spazieren. Die erste Ernte war auch gerade mal vor etwas über 10 Jahren. So, ne? Cornelia Wober hat mich mal durch ihren Weinberg geführt und ist wirklich traumhaft, kann ich nur empfehlen. Die machen da auch Führungen. Und ich sage auch gleich noch was dazu. Also das ist, wir kommen noch dazu, was das Spezielle an diesen Weinen ist.
Ja.
Und da kann ich auch nur das Weingut Wober als Ansprechpartner empfehlen. Sage ich schon mal im Vorhinein, weil die eine wirkliche Expertise haben und da sehr engagiert sind. Also speziell Cornelia Wober. Wenn die Sonne da scheint, mega. Ich verlinke euch mal den Artikel, den ich über den Jahrgang 2024, oder besser gesagt, der 2024 in die Läden kam, geschrieben habe über Lausitzer Weine. Mehrere. Und da seht ihr auch Fotos vom Weinberg von den Wobers.
Oh ja, da freue ich mich drauf. Mhm. 10 Jahre ist natürlich nicht viel. An der Mosel hat mir gerade eine Winzerin erzählt, dass sie ihr Weingut ist 450 Jahre in Familienbesitz. Ja, das ist schon, so sieht man so die Größenordnung. Ne?
Ja, ja, also es ist nicht
welche,
ist klein, ja.
Ja, ja. Welche Rebsorten bauen denn die Wobers an?
Es sind insgesamt 4 Rebsorten, 1 Rotwein, 3 Weißweine, Sortenrein.
Mhm.
Sortenrein?
Ja, also Solaris ist eine Sorte. So, ja.
Solaris, dann haben wir noch ein Cabernet Franc.
Auch eine Sorte.
Pinotin.
Also, dann vermute ich Sortenrein.
Genau.
Mhm. Also nicht Cuvée, ne? Das ist der
keine
Unterschied.
Cuvée.
Mhm.
Ich gebe zu, bevor ich angefangen habe, mich mit dem Thema Wein in Brandenburg zu befassen, kannte ich keine einzige Rebsorte davon. Geht vielen so, hat mir Cornelia Wober erklärt. Sie tut wirklich eine Menge dafür, hatte ich ja schon gesagt, dass sich das ändert. Was unter anderem damit zusammenhängt, dass sie mir 2 Stunden Rede und Antwort gestanden hat, mal vor ein paar Jahren.
Toll, finde ich gut.
Also seitdem weiß ich deutlich mehr.
Ja.
Sie reicht ihre Weine regelmäßig auch ein bei Zeitschriften, um halt bei so offiziellen Wettbewerben und in so Weinguides, die halt Menschen, die sich viel damit auseinandersetzen, auch lesen, dabei zu sein. Also auch richtig, also so.
Also wie der Falstaff zum Beispiel.
Wie der Falstaff. Mhm. Da erhält das Weingut seit mehreren Jahren auch immerhin gute 2 Sterne als Bewertung. Und bei einigen Fachwettbewerben haben die Wobers auch schon gut abgeschnitten. Da habe ich ja vorhin gesagt, Asian Wine Trophy.
Mhm.
Sie sind auch auf Weinmessen dabei. Da habe ich sie dieses Jahr mal besucht. Und zum Beispiel auch bei der Grünen Woche.
Mhm. Also ein Grund, warum du die Rebsorten vielleicht nicht kanntest, ist bestimmt auch der, dass alle 4 Sorten sind Piwi-Sorten, ne?
Genau, also die Wobers haben mehrere Piwis und für alle, die sich jetzt ein großes Fragezeichen ins Gesicht geschrieben haben, Piwi steht für pilzwiderstandsfähige Rebsorten, spreche ich extra so langsam aus. Das bedeutet, die wurden extra gezüchtet, um nicht so anfällig zu sein für typische Weinkrankheiten und das spart Pflanzenschutzmittel. Das ist hier, ne, wenn wir den Solaris nehmen, den wir gerade probiert haben, der wurde 1975 gezüchtet. Ich habe es extra nochmal nachgeguckt. Ist eine Kreuzung aus 2 Sorten. Und dieser Solaris hat erst seit 2001 einen Sortenschutz. Hat mir Frau Wober erzählt, Sortenschutz ist eine Art Urheberrecht für Rebsorten. Also der Züchter erhält offiziell die Erlaubnis, die Sorte wirtschaftlich zu verwerten.
Ja, das ist auch tatsächlich, das dauert auch, bis so eine Rebsorte als
genau,
Rebsorte anerkannt ist.
Ist.
Ja, ja. Diese neuen Rebsorten sind auch nicht so anfällig gegenüber schwankenden Temperaturen. Die sind also perfekt in Zeiten des Klimawandels. Das war auch für die Forschungsinstitute, ich glaube es gibt 3 in Deutschland, die sich damit beschäftigen, seit den 1970er Jahren genau der Grund und der Antrieb, solche neuen Rebsorten zu erfinden, zu entwickeln. Und es gibt immer alle paar Jahre überhaupt eine, die sich dann vom Geschmack her eignet, aber auch diese Pilzresistenz hat. Das ist gar nicht so einfach. Die alten Sorten werden nämlich irgendwann nicht mehr funktionieren wegen des Klimawandels. Riesling braucht zum Beispiel Kälte und Wärme in genau dem richtigen Verhältnis und genau zur richtigen Zeit. Das ist also eine Rebsorte, die unsere klassischen Jahreszeiten gerne hätte.
Okay, aber
die haben wir nicht mehr lange.
Nee, also das mit den klassischen Jahreszeiten, das wissen wir ja, ein bisschen schwierig. Aber wir machen ja hier nicht Klimawandel, wir kommen ab vom Wein in Brandenburg.
Ja, oh, ich habe gerade gedacht, wir haben einen zweiten ja noch von Wober, den haben wir vergessen zu probieren, oder? Wollen wir den auch noch?
Ja, dann gib mal her, wa?
Genau.
Okay, so. Einmal Anstößchen.
Sehr schön.
Stößchen, ach du Schande.
Das ist ein Cabernet Blanc. Nicht zu verwechseln mit Cabernet Sauvignon. Die Rebsorte gibt es ja schon ganz lang. Und tatsächlich lehnt sich der Name da an Cabernet Sauvignon. Also man hat versucht, einen ähnlichen Stil zu machen. Und über den Stil sage ich gleich beim Probieren was. Genau, und das ist ein Wein von auch 2020. Haben wir einen guten Vergleich. Der hat 13 Volumenprozent.
Und da steht Reserve drauf. Vorne.
Ja, gut.
Was auch immer. Auch ja. An der Steillage, na klar, die wachsen da alle nebeneinander.
Probieren wir mal. Also der ist auch von der Farbe her sehr ähnlich.
Genau, das ist strohgelb. Oh, hab was gelernt. In der Nase übrigens habe ich gerade schon mal gemerkt, völlig anders.
Ja.
Also wesentlich weniger Frucht.
Ja, das ist mehr so, da rieche ich mehr vegetative grüne Noten. Das passt zu diesem Cabernet Blanc. Und diese Anlehnung an Cabernet Sauvignon. Cabernet Sauvignon ist nämlich so ein Wein, der ist so eben in Richtung Gras, Kiwi, also ganz viele grüne Sachen, grüner Apfel, sowas.
Ja, bei Gras würde ich jetzt mitgehen mit der Nase.
Aber ich gehe jetzt hier auch nur bei Gras mit und bei so kräuterig ein bisschen.
Also auf jeden Fall nichts Mineralisches. Wäre jetzt auch sehr verwunderlich, weil der Brandenburger Boden ist ja mehr so Sand.
Das ist Sand, ja.
Na denn.
Probier mal.
Prost.
Spucken muss man auch so ein bisschen üben, ne? Dass das elegant aussieht und man nicht da so rumsabbert.
Gott sei Dank machen wir hier einen Podcast und haben keine Kamera dabei. Okay, also ich fange mal an, weil ich bin ja hier die Lernende. Also ein bisschen Säure, also wenn ich jetzt mit dem Solaris vergleiche, weniger Frucht, quasi keine. Mehr Säure, angenehme Säure übrigens. Und ja, so in Richtung vegetativ würde ich jetzt weitergehen.
Da würde ich einfach unterschreiben. Genau, ich finde auch, hier ist die Säure sehr präsent, aber nicht unangenehm. Also das ist bei Wein immer die Kunst, eine gute Säure-Süße-Balance hinzukriegen. Die hat er auf jeden Fall, aber es ist ein sehr viel erfrischenderer Wein einfach als der andere. Und das passt dann auch, also das ist dann rebsortentypisch.
Ja.
Oh. Ja, ich bin da eben ein bisschen abgekommen vom Wein aus Brandenburg, ne?
Genau.
Dann gehe ich da mal wieder hin. Wir haben nämlich noch gar nichts gesagt über Brandenburger Wein selbst. Das ist nämlich eigentlich eine richtige Rarität. Insgesamt werden in Brandenburg auf 50 Hektar Fläche rund 20 verschiedene Rebsorten angebaut.
Also wir müssen dazu sagen, dass Lisa das jetzt auch gerade abliest, weil sowas kann man sich einfach nicht merken.
Ja. Nein, also ja, genau. Für Brandenburg schon, aber jetzt den Vergleich habe ich mir natürlich nachgeguckt. Den kann ich mir nicht für alle deutschen Anbaugebiete merken. Nämlich, da habe ich mir rausgesucht, Rheinhessen, das ist das größte deutsche Weinanbaugebiet, hat 27.500 Hektar. Das ist so viel wie 38.500 Fußballfelder, während 50 Hektar, eben diese Brandenburger 50 Hektar, wären dann eher so viel wie 70 Fußballfelder. Das ist ein krasser und ein bisschen unfairer Vergleich, weil Brandenburg ist ja kein Weinanbaugebiet.
Kommen wir später noch zu. Genau, Brandenburg ist gar kein offizielles anerkanntes Weinanbaugebiet, das können wir ja vorziehen. Könnte es theoretisch eins werden?
Naja, wer weiß, wohin uns der Klimawandel noch bringt. Aber erstmal ist Brandenburg davon ganz weit entfernt. Es gibt 13 Anbaugebiete, das wäre jetzt zu viel, die alle zu nennen, aber darunter ist Rheinhessen, die Pfalz, Württemberg oder Franken. Und im Osten von Deutschland gibt es zwei, nämlich Saale-Unstrut und Sachsen. Da durchläuft so ein Gebiet einen sehr komplizierten Prozess, um von der Bundesregierung als Weinanbaugebiet anerkannt zu werden.
Also es muss tatsächlich die Bundesregierung machen.
Ja, genau, genau. Und es dauert auch Jahre. Und das hat unter anderem zu tun mit der Qualität der Weine und also auch damit, welche Qualitäten sich da überhaupt erzeugen lassen. Und das Gebiet muss klar umrissen sein, geografisch und für den Weinanbau geeignet. Also nicht die Weinanbaugebiete verwechseln mit den Bundesländern oder so. Also zum Beispiel ist Württemberg ein Weinbaugebiet und Baden, aber Baden-Württemberg heißt das Bundesland. Also es ist viel kleinteiliger. Mhm. Ne? Zum Beispiel die Mosel hat sehr viel Sonne an Sommertagen und andererseits frostige Nächte. Das ist jetzt Weltklasse für den Riesling und das macht sie zu einem Weinanbaugebiet, was sehr spezifisch ist. Dadurch ist es auf jeden Fall ein Weinanbaugebiet. Ne?
Nur noch eine kurze Frage. Das mit den Sonne an Sommertagen und frostigen Nächten, speziell den frostigen Nächten.
Dann später im Herbst. Also
ist schon klar, später im Herbst.
Diesen Jahreszeitenwechsel, das meine ich, der ist sehr deutlich an der Mosel.
Aber wechselt da das nicht auch langsam? Also könnte es irgendwann sein, dass die ein Problem mit dem Riesling kriegen?
Ja, genau. Die werden irgendwann keinen Riesling mehr haben. Deswegen sind die Piwis so wichtig. Das war, was ich vorhin meinte. Das ist wirklich eine existenzielle Sache für die Winzer. Und die Winzer sind schon seit 1970 sich im Klaren, dass es den Klimawandel gibt, als noch alle möglichen Leute gesagt haben, naja, das ist ja vielleicht nur eine Einbildung und es gab ja immer Klimaschwankungen. Da haben mir schon in den 80er Jahren Winzer erzählt, nein, natürlich gibt es einen Klimawandel. Wir sind ja jedes Mal auf dem Weinberg und sehen das. Das finde ich sehr spannend.
Aber das, also ich habe gestern noch mal gegoogelt, Die letzte Zahl, die das Deutsche Weininstitut auf seiner Website nennt für Piwi-Anbau, ist so circa 3% der gesamten Anbaufläche. Also so besonders riesig klingt das jetzt noch nicht.
Nein, es liegt halt wirklich daran, dass diese pilzresistenten Sorten, wenn man denn welche hat, auch noch gut schmecken müssen und mithalten mit unseren jetzigen Rebsorten. Und wie gesagt, da hat man dann mal alle 5 bis 10 Jahre einen Erfolg.
Okay,
also das und dadurch ist Langzeitprojekt. Die haben Langzeitprojekt und die haben aber tatsächlich jetzt schon eine ganze Handvoll Sorten. Also sind schon mehr. Ich weiß nicht genau, müsste ich nachgucken, wie viele Piwis es gibt. Es gibt immer neue Sorten. So, das ist also ich glaube tatsächlich Cabernet Blanc ist nicht so. Also ist ein bisschen jüngerer. Das Datum Solaris gibt es schon seit länger. Ne? So, den habe ich schon in den 80ern gesehen. Okay. Du hattest, glaube ich, nachgeguckt. Solaris war 1975, ne?
Ja,
gezüchtet und dann zugelassen. Anfang 2000.
Mhm. Genau, also das war das, was ich geguckt habe. Also genau, von daher die Verbreitung ist halt schwierig noch.
Ja.
Okay, zurück zum generell zum Weinanbau nach Brandenburg. Wir wollen euch auch ein bisschen Geschichte mitgeben. Und da habe ich nachgeguckt, der Weinbau ist in Brandenburg so im 12. Jahrhundert aufgekommen mit den Mönchen des Zisterzienserordens und war nach dem Zweiten Weltkrieg aber praktisch nicht mehr vorhanden. So Mitte der 90er ging es wieder los. Also ich weiß, ich habe im Elbe-Elzer-Kreis mal einen kleinen, sehr kleinen Winzer getroffen, der sagte mir, naja, also die haben da im Dorf früher in so Ballons, wie heißen das, diese Glasballons-Dinger?
Weiß ich nicht, Maischebehälter?
Ja, auf jeden Fall haben sie früher also ihren Wein für sich zu Hause, also in DDR-Zeiten ihren Wein für sich zu Hause gemacht.
Ah ja.
Inzwischen, also der stand dann quasi da im kühlsten Zimmer des Hauses und wurde dann privat getrunken. Das war dann der Weinanbau, den er so kannte aus DDR-Zeiten, sprich nach dem Zweiten Weltkrieg. Und ja, Mitte der 90er ging es dann so langsam wieder los.
Auch, dass man Weine tatsächlich dann verkauft hat,
genau,
an andere. Ne?
Ja.
Da ist ein Pionier oder der Pionier eigentlich für den Weinbau in Brandenburg in den 90er Jahren, kommt diesmal mal aus meiner Region. Das ist nämlich Manfred Lindicke aus Werder im Havelland. Werder ist eigentlich für seinen Obstbau bekannt.
Jo.
Und das Baumblütenfest im April.
Absolut.
Da waren wir auch schon mal.
Da waren wir schon mal, ja. Es ist sehr idyllisch und es gibt Obstwein.
Genau. Und bei dem Fest öffnen viele Höfe in Werder ihre Türen und verkaufen Obstwein. Und die Besucher können dann sogar mit so einem Shuttlebus zwischen den einzelnen Stationen hin und her fahren.
Also man muss dazu sagen, die versuchen das ja inzwischen wieder auf genau das zurückzufahren. Also falls jemand zuhört, der nicht aus Brandenburg kommt und das nicht kennt, das Baumblütenfest in Werder war eine Zeit lang verschrien. Es ist immer noch so ein bisschen, weil es sich mehr zum Volksfest entwickelt hatte. Sie versuchen es aber wieder dahin zurückzuwandeln, dass es halt mehr in die Höfe reingeht.
Ja, und die Familie Lindicke hatte tatsächlich auch so einen Obstbetrieb, hat sie auch immer noch. Also einer der Söhne von Lindicke macht auch noch Obst, ist auch noch Obstbauer. Aber mit dem Werderer Wachtelberg waren sie meines Wissens die ersten in Brandenburg, die auch einen richtigen Weinberg hatten. Inzwischen hat ihn die Tochter Katharina Lindicke übernommen, aber Manfred Lindicke bietet immer noch Führungen durch den Weinberg an. Da erklärt er zum Beispiel die Rebsorten aus der Burgunderfamilie, also da wächst Spätburgunder zum Beispiel. Und die Brandenburger, sagt er, die sind meistens allerdings Biertrinker. Und er sagt, in seinen Führungen geht es deswegen vor allen Dingen um Basisweinwissen.
Basisweinwissen. Wenn wir schon dabei sind, was ist der Unterschied zwischen Obstwein und Wein?
Naja, Wein und Obstwein werden beide aus vergorener Maische gemacht. Aber nur die Trauben erreichen in der Gärung locker mal 12% Volumenprozent Alkohol. Also beim Gären wird ja immer Zucker in Alkohol umgewandelt, muss man dazu sagen. Weine aus anderem Obst, also nicht aus Trauben, die Obstweine, die heißen dann eben Obstweine,
genau,
müssen in der Gärung nochmal gezuckert werden.
Yeah.
Naja, deswegen unterliegen sie aber nicht dem strengen Weinrecht, wo das gar nicht gehen würde, sondern sie unterliegen dem Lebensmittelrecht.
Okay.
Und zu dem Unterschied habe ich mal einen Beitrag geschrieben und auch in den Shownotes verlinkt.
Okay, und sind es denn die gleichen Leute, die Obstwein und Wein trinken? Ich habe da so ein Gefühl, was die Antwort angeht.
Nee, eher nicht.
Dachte ich mir.
Also zwischen Wein- und Obstweintrinkern gibt es nur eine kleine Schnittmenge. Das sind schon, glaube ich, andere Kunden. Also den Obstweintrinkern geht es schon um einfach so lustig süß und so. Und man sagt auch, die sind jünger, aber das glaube ich gar nicht. Also das sind einfach Leute, die gerne so eine Süßigkeit im Glas haben. Und mit vielleicht Alkohol auch dabei. Gerne Softdrinks trinken. Und die Weintrinker, die sind auf diese Aromenvielfalt aus, die ja einfach ein Kirschwein nicht unbedingt hat. Und als Gemeinsamkeit fällt mir vor allen Dingen die Geselligkeit ein.
Ja.
Bei Wein gibt es als Treffpunkt Straußwirtschaften für die Geselligkeit.
Ja.
Wo Winzer zu ihrem Wein kleine Gerichte zum Essen anbieten. Das heißt Strauß- oder Besenwirtschaft, weil früher in den Weinanbaugebieten tatsächlich ein Besen oder so ein Strauß, getrockneter Strauß rausgehängt wurde, um anzuzeigen, dass das Weingut für Besucher geöffnet ist. Sieht man jetzt manchmal immer noch.
Okay.
Auf dem Wachtelberg in Werder gibt es sowas auch, das ist die Weintine, heißt es. Da sitzen dann die Kunden im Freien und gucken beim Essen und trinken auf den Weinberg. Da hat man einen ganz wunderschönen, weiten Blick. Und auch dazu habe ich einen Beitrag geschrieben, den ich euch in die Shownotes stelle.
Mhm.
Und gibt es eigentlich bei dir in der Region auch sowas wie eine Besenwirtschaft?
Schwierig. Also der Weinanbau ist bei mir ja auch sehr klein und sehr parzelliert. Sag ich mal so, ne? Also das ist ja, wenn du so in so ein klassisches Weinanbaugebiet kommst, da kannst du ja wirklich wandern von Weingut zu Weingut teilweise. Und das ist in Brandenburg definitiv nicht der Fall. Und die Weingüter sind ja, das haben wir gerade schon besprochen, sehr klein. Das heißt, die bieten meistens Führungen an nach Anmeldung oder auch Verkostungen nach Anmeldung. Eine Ausnahme gibt's. Dazu habe ich einen Wein mitgebracht.
Ah, endlich gibt's wieder was zu trinken.
Yay! und das ist das Weingut Wolkenberg. Mhm. Und bevor ich von der Straußenwirtschaft da erzähle, stelle ich hier erstmal, oder wir probieren erstmal, den Wein und der heißt Wochenende.
Oh, das klingt gut.
Ja.
Jetzt würde ich tatsächlich, weil wir komplett nochmal einen anderen Wein haben, mit Wasser das Glas ausspülen.
Dann musst du mein Glas auch mal gerade ausspülen, da hast du ja vollkommen recht. Also wir haben jetzt zwei Gläser auf dem Tisch stehen, wir haben ja schon zwei Weine probiert. Genau, so, jetzt haben wir das einmal sauber gemacht.
Genau.
Und jetzt geht's los. Schütte ich diesmal ein. So, Wolkenberg, Wochenende, hier hinten steht raus in die Natur, eine Brise Leichtigkeit, aromatisch, fruchtig, heiter, entspannter Trinkgenuss. Auf dem Arometer, was sie hinten abgebildet haben, zwischen trocken und süß, landet er tendenziell eher bei trocken. So viel schon, soll ich schon mal verraten? So,
das Ding ist angekommen. Hab dein Glas, glaube ich, erwischt. Aber das macht nichts. Gib's dir zurück.
So, bitteschön.
Genau. Wollen wir nochmal anstoßen?
Stoßen wir
Obwohl noch mal. Man eigentlich bei Verkostung nicht anstößt, aber uns macht es so einen Spaß.
Genau. So. Ach so, der ist übrigens. Also, wir fangen mit dem Auge an. Ich habe hier kein weißes Papier. Doch, jetzt habe ich weißes Papier. Okay, also, ist das auch noch strohgelb? Also er ist eine Mühe dunkler als die anderen Weine.
Ja, das ist schon jetzt, das geht schon in Richtung goldgelb.
Oh.
Ja, und ist also deutlich dunkler, voller in der Optik jetzt. Hat so ein richtig schönes, glänzendes Gelb, ne?
Ja.
Wir
in der Nase.
Ja. Ach, probier erstmal riechen.
Ja. Komm, wir ziehen hier das volle Programm durch. Ich liege in meiner Aussage zwischen Frucht und Kräuter zwischen Solaris und Cabernet Blanc.
Hey, das ist eine lustige Beschreibung, weil tatsächlich finde ich den super harmonisch ausgewogen in der Nase. Ich habe jetzt gar keine vordrängelnden Aromen, aber es ist, also diese Fülle, also so eine Buttrigkeit fast, dieses, was auch in der Optik zu sehen ist, also dass das ein vollerer Wein ist, das rieche ich auch. Also ich glaube, dass der cremiger sein wird und buttriger im Mund.
Ich bin gespannt.
Wir versuchen das, ja.
Cheers.
Und du hast gesagt, du bist ein Kalk-Fan.
Ja.
Und das geht natürlich bei Brandenburger Weinen so wie in Rheinhessen nicht, aber das wäre jetzt vielleicht mein Rheinhessen, mein Brandenburg Grauburgunder-Ersatz oder Weißburgunder-Ersatz.
Warte mal. Also es ist er hat tatsächlich eine gewisse Cremigkeit im Mund.
Mhm, genau. Also war so, wie ich dachte, ne?
Also ich finde das ja tatsächlich dieses, was stand da hinten drauf? Entspannter Trinkgenuss ist mit dem tatsächlich möglich.
Ja, das ist wirklich Harmonie pur im Glas, finde ich. 12,5 Volumenprozent, also die haben alle.
Die haben alle ordentlich Stoff.
Genau. Ja, genau. Und was daran liegen wird, dass es eben nicht so warm ist in Brandenburg, dass man dann eben mehr Alkohol braucht quasi. Ich sehe, da sind jetzt gar keine Rebsorten angegeben, hätte ich spannend gefunden. Also ist ein Cuvée, ne? Also das, was wir vorhin sagten, sind verschiedene Rebsorten kombiniert miteinander. In Deutschland ist immer die Vorliebe für Rebsorten reine Weine da, weil ich glaube, die Verbraucher sich einfach so gefreut haben, dass sie dann mal Rebsorten kannten, dass sie sich jetzt, wenn sie was erkennen, immer freuen. Aber so schmeckt für mich eine gelungene Cuvée. Da hat jemand einfach gesagt, ich nehme die Trauben und die Trauben und die Trauben zusammen. Und dann macht das für mich eine Harmonie aus, die ich gerne eben mal am Abend trinken würde.
Genau, das Weingut Wolkenberg baut auch mehrere Rebsorten an. Und es sind sowohl Piwis als auch die klassischen.
Mhm.
Von daher, ich kann das jetzt gar nicht weiter spezifizieren. Was ich aber erzählen kann, ist, dass erstmal für alle, die es noch nicht kennen, das Weingut Wolkenberg liegt in der Nähe von Spremberg, also Lausitz, in Richtung Cottbus, so für jemanden, der gar keine Ahnung hat, wo das ist.
Im Süden Brandenburgs, wenn man gar nicht weiß.
Wenn man gar nicht weiß, wo es ist, genau, im Süden Brandenburgs. Ist auch auf dem Gelände eines ehemaligen Tagebaus, nämlich auf dem ehemaligen Tagebau Welzow Süd. Welzow kann man im Zuge mit Tagebau und Braunkohle schon mal von gehört haben in den Nachrichten.
Also Tagebau wurde Braunkohle gebuddelt. Sozusagen.
Absolut, okay. Jede Menge.
Und deswegen ist da jetzt sozusagen ein Berg entstanden. Muss ich mir das so vorstellen?
Ja.
Okay.
Also ich sag mal, ne, für alle, die aus einem Mittelgebirge kommen oder aus dem Gebirge, das, was man in Brandenburg als Berg bezeichnet, ja? So, auf jeden Fall, dieser Tagebau wurde halt irgendwann stillgelegt, da musste irgendwas mit der Landschaft geschehen und das ist richtig planungsvoll angegangen worden vom Energieunternehmen, das war Vattenfall, und der Technischen Uni von Cottbus und Senftenberg. 2005 wurden die ersten Reben gesetzt. Ich habe extra nochmal nachgelesen. 2010 wurde das Gelände an den Mann der heutigen Geschäftsführerin übergeben. Und inzwischen ist das so sehr gewachsen, dass die Geschäftsführerin Bettina Muthmann im vergangenen Jahr angefangen hat, einen eigenen Weinkeller zu bauen.
Mhm.
Also die hat sich mit jemandem zusammengetan, der das richtig kann.
Also
das mit dem Weinanbau.
Vor allen Dingen Geschäftsführerin und sie hat jemand eingestellt, der tatsächlich mit Weinbau
genau.
sich auskennt.
Also sie hat da mehrere Jahre mit verschiedenen Partnern experimentiert. Es ist auch klassisch, also wenn wir jetzt hier bei dem, das ist der, ist ein Jahrgang drauf? Nee, ne? Steht gar nichts.
Nichts gesehen?
Nichts gesehen.
Oh, komisch.
Aber guck mal, beim Etikett da steht noch, warte. Traubenerzeuger ist die Wolkenberg GmbH und der Abfüller ist die Weinmanufaktur in Meißen. Also sprich, das ist noch ein Jahrgang, der da noch nicht ausgebaut wurde.
Daran ist jetzt noch interessant, du hast hinten auf das Etikett geguckt. Viele suchen immer vorne, aber tatsächlich ist es so, bei Weinflaschen vorne darf man machen, was man möchte. Also da kann man sich auch grafisch austoben und hinten auf dem Etikett stehen die Informationen.
Okay. Wo war ich jetzt gerade? Bin aus dem Takt. Genau, also bisher hat sie den, das wollte ich sagen, genau. Mhm. Frau Muthmann hat bisher den Wein immer außerhalb von Brandenburg keltern lassen. Jetzt, ne, wie gesagt, hat sie sich einen eigenen Keller gebaut. Der ist auch jüngst erst ganz offiziell eröffnet worden. Also so richtig mit großen Fässern etc. Und es ist der zweite Weinkeller innerhalb kürzester Zeit, der entstanden ist in bei Forst. Das ist so an der Grenze zu Polen. Gibt es noch ein Weingut, Marbachs Wolfshügel. Die haben das jetzt auch gemacht. Die waren ein Jahr früher dran. Jetzt entstehen da so die ersten Jahrgänge, die wirklich auch mit Fachpersonal, also wir reden hier nicht von irgendeinem Hobby.
Ja, es ist auch kein Wein, der bei einem Hobby entsteht. Tatsächlich ist
genau. Also eine Kollegin von uns hat über den Ausbau des Kellers einen Artikel geschrieben und den verlinken wir euch auch mal in den Shownotes. Mhm. Und weil wir gerade von der Straußenwirtschaft sprechen, deswegen kommen wir ja.
Das hatte ich ja gefragt.
Genau. Deswegen habe ich ja Wolkenberg mitgebracht. Gibt es gerade bei Wolkenberg in kleiner Form, und es ist auch das einzige, das ich bisher, also die einzige Straußenwirtschaft, die ich bisher kennengelernt habe, in der Sommersaison, immer sonntags, wird auch jede Woche neu auf Instagram, in dem Instagram-Account des Weinguts angekündigt. Gibt es die Hütte auf, da kann man da sitzen, Wein trinken, eine Weinprobe machen.
Eine Hütte auf dem Weinberg meinst du es dann auf? Ja?
Es ist die Hütte am Fuße des Weinbergs.
Ah, okay.
Es hat echt so ein bisschen Toskana-Feeling.
Oh, schön.
Mhm. Also du kommst, du hast da so eine staubige Zufahrtsstraße
ja.
in diesen ehemaligen Tagebau rein. Das ist so echt so eine Schotterpiste. Musst dann oben parken. Und dackelst dann an den Weinreben vorbei, runter, so richtig, richtig steil runter und kannst dann da am Fuße sitzen und guckst dann aber wiederum schön nach oben. Also es macht Laune.
Auf die Reben auch schön. Mhm.
Genau, das ist immer so. Aber eine Sache, wenn wir hier gerade schon die Etiketten uns angeguckt haben, hier steht hinten drauf und bei Woba ist es auch so, das ist ein Landwein. Erklär mal, was ist ein Landwein, weil eigentlich klingt es total wenig, aber ich weiß inzwischen auch, es ist für Brandenburg total normal.
Ja, das ist jetzt leider eine bisschen komplizierte Sache. Das ist nämlich, die Klassifizierung von Wein ist daran gebunden, ob der Wein aus einem deutschen Anbaugebiet stammt. Brandenburg wurde 2009 als Landweingebiet zugelassen. Das war schon eine große Nummer. Das heißt aber, jetzt meldet sich mein Hund und will auch Wein trinken.
Oh, soll man Chica mal ein Gläschen geben? Ich glaube nicht, wa?
Nee. Also, ich hatte gesagt, Brandenburg wurde 2009 zugelassen als Landweingebiet. Genau, also ist nicht ein Anbaugebiet wie die Mosel oder Sachsen oder so, ne? Was wir vorhin besprochen hatten. Und das heißt, da steht meistens Landwein auf der Flasche aus Brandenburg. Egal wie gut oder schlecht der Wein ist, weil einfach die Qualitätsklassen, die die Anbaugebiete verwenden, dürfen die Brandenburger Weine nicht benutzen. Ich habe jetzt meistens gesagt.
Genau. Wichtig.
Brandenburger Weine haben meistens diese Etikettierung Landwein, mit der Ausnahme Schlieben im Landkreis Elbe-Elster und Werder. Weil diese beiden Gebiete räumlich oder historisch zu den beiden Anbaugebieten Sachsen und Saale-Unstrut gezählt werden.
Also irgendwie findet Chica das hier doof.
Die melden uns die ganze Zeit in den Podcast, macht nichts.
Ah, ich glaube, das hört man gar nicht so doll, genau.
Also diese Anbaugebiete, die beiden, Elbe, Elster und Werder, die dürfen dann tatsächlich Gutswein oder Ortswein auf ihre Weine schreiben.
Was aber jetzt nur eine Klassifizierung ist und nichts mit dem Geschmack zu tun hat.
Doch, also die Weingüter, die wollen ihre Qualitäten dadurch abgrenzen. Also früher gab es andere Klassifizierungen, mit denen aber niemand, also Qualitätswein, gibt, ist Kabinettauslese, kennt man noch, das wird auch noch benutzt, aber andere Klassifizierungen, da konnten die Leute nicht so viel damit anfangen, deswegen gibt es diese neueren, dass die viele Winzer von Gutswein und Ortswein sprechen. Ortswein muss mindestens aus dem Ort der Erzeugung sein und Gutswein wirklich von den Lagen des Weingutes. Gutswein ist also das, was die Winzer als höhere Qualität für sich selber kennzeichnen quasi.
Weil es nur ein sehr begrenztes Gebiet ist, aus dem die Trauben stammen und die dann, also man kann da nicht einfach wild durcheinander mischen, willst du mir sagen?
Und ja, weil sie höhere Qualitäten haben, also sie müssen wirklich von den Lagen sein, genau.
Okay, das ist wirklich eine komplizierte Sache.
Also ich kann noch gemeiner werden und dir sagen, es gibt noch große Gewächse und sowas. Also es gibt
ja,
dann
das
noch
weiß ich, das ist das
andere,
Beste. Also ich
genau, andere Qualitäten in den anderen Weingütern.
ja.
Aber und dann Auslese tatsächlich
Das
noch,
hat aber,
Beerenauslese,
das ist aber was
Kabinett.
Süßes
Ja,
dann,
das
ne?
ist dann süß, genau, aber das ist natürlich von den Aromen her eine sehr hohe Qualität.
Okay.
Das verstehen die Leute auch immer nicht, dass das zwar ein süßer Wein ist, aber Traubensüße mit einer, also hoch spannende Weine, die auch eine schöne Frische noch haben oft. Genau. Und das gibt es alles in den Weinbaugebieten. Und aber das Höchste, was ich gelesen habe bei den Werderer Weinen, war tatsächlich Gutswein, Ortswein. Und die haben dann noch die Bezeichnung Premiumwein, die es meines Wissens gar nicht gibt. Also ja, ist ein bisschen verwirrend. Vor allen Dingen, weil auch die alten und neuen Begriffe durcheinander purzeln.
Also dazu fällt mir ein, dass das Weingut Woba sich da jetzt einen Weg raussucht aus dieser Nummer, weil ne, die müssen ja auch Landwein hinten drauf schreiben. Und das ist denen zu wenig. Die wollen halt auch in Richtung Ortswein oder Gutswein, können das aber nicht. Und was sie aber gemacht haben, ist bei der EU ein Siegel erwirkt haben. Das ist dieses blaue Siegel, was sie jetzt auch tatsächlich tragen dürfen. Das regional, also nochmal so eine Regionalbetonung hat
Ja.
für ein regionales Dings. Also beim
Okay.
Parmesan zum Beispiel,
Ja,
ganz andere
ja, ja,
Nummer.
ja.
Hast du das auch auf den Packungen draufgedruckt, wo dann wirklich sichergestellt ist, dass dieser Käse wirklich nur aus der Ecke kommt? Und so ist es mit dem Wein, der kommt wirklich nur von, also die Trauben kommen nur von dem Weinberg. Das ist
Ja.
nochmal, um herauszustellen, dass es halt wirklich sich um ein
Das ist
Qualitätsprodukt
natürlich
handelt.
eine super gute Idee, ja.
So, und genau, aber wir waren gerade bei dieser ganzen Nummer von wegen Qualitätswein und Landwein und so weiter und Weinanbaugebiete und
Genau,
da sieht
und
man halt noch so ein bisschen die Folgen der Wende. Super kompliziert. Ich war mal in Schlieben im Elbe-Elzer-Kreis. Über 1000 Jahre alt die Stadt. Seit 2020 darf sie sich ganz offiziell historische Wein- und Kellerstadt nennen. Und es ist tatsächlich so, dass die noch so ganz alte Keller da drin haben. Es ist auch total niedlich, da mal durchzugehen und sich durchführen zu lassen.
cool.
Mehr als 2000 Menschen, also wirklich eine kleine Stadt. Liegt in der Nähe zu Sachsen und Sachsen-Anhalt, das ist wichtig. Da hat sich ein Verein gegründet, der dort Wein anbaut. Unter anderem Müller-Thurgau. Habe ich mal besucht. Lauter Ehrenamtliche, die Anbaufläche beträgt nicht mal einen Hektar, wirklich klein. Und so, und jetzt kommt's. Gekeltert wird der Wein in Meißen von der Winzergenossenschaft da. Ach so, ne? Und genau, und die haben sich halt nach der Wende, weil es halt keine Möglichkeit gab, irgendwie diese ganze Sache mit dem offiziellen Weinanbau zu regeln, haben die sich halt dafür entschieden, sich mit Meißen zusammenzutun. Also die Weine werden dann extra für die aus deren Trauben da ausgebaut. Ich habe übrigens mal einen Artikel über Weine im Elbe-Elzer-Kreis geschrieben. Da zählt nicht nur der Verein zu und ich stelle euch den Artikel dazu mal in die Shownotes. So, anderes Thema. Wir wechseln mal wieder. Sag mal, Lisa, in der Toskana in Italien, mein Herzensort, habe ich immer wieder Bio-Weine gefunden. Scheint ja schon nachgefragt zu sein, wie ist das in Brandenburg?
Naja, tatsächlich habe ich da auch ein Beispiel aus Werder. Da gibt es ein Mini-Weingut, das ist Bio-Wein, das Weingut Töplitz mit der Adresse am Alten Weinberg. Klaus Wolenski ist da mit seinem 3 Hektar großen Weingut, also auch schon eher ein Hobby-Winzer,
Naja, gemessen an
obwohl,
dem, was ich dir gerade erzählt habe, ist das schon
ja,
richtig groß, ne?
das stimmt. Und seine Frau, aber er bezeichnet sich als Hobbywinzer auch.
Okay.
Seine Frau und er sind vor 20 Jahren nach Werder gekommen aus Berlin-Spandau und haben sich gedacht, wenn der Straßenname schon irgendwie auf den Weinberg hinweist, dann wird da wohl früher mal einer gewesen sein und haben recherchiert und siehe da, haben sie auch rausgefunden, das war so und dann hat das mit dem Weinbau da auch funktioniert. Ich mag von dem Weingut ganz besonders gern den Verjus.
Okay.
Und Verjus kennt nicht jeder, deswegen erkläre ich den jetzt auch mal. Das sind Trauben, die nach der Lese noch unreif am Rebstock zurückgeblieben sind. Das heißt, die sind dann eben noch nicht reif, werden dann, also der Rest wird geerntet, ist sehr nachhaltig, die Idee. Der Saft wird rausgepresst, der schmeckt nach Limette und ist mit Mineralwasser sehr lecker und erfrischend und auch natürlich alkoholfrei.
Okay.
Darüber habe ich auch geschrieben, stelle ich euch auch gerne in die Shownotes.
Wir sollten mal irgendwann was zur alkoholfreien Getränkebegleitung machen, vielleicht können wir den ja mal dazu nehmen.
Ah ja, stimmt, darüber habe ich auch geschrieben, mache ich gerne mit.
Nochmal mit den Eva, aber vor allen Dingen sollten wir darüber eine Folge machen. Okay,
ja, ja.
Wir sind hier exemplarisch auf einige Weingüter eingegangen. Es gäbe da noch ein paar mehr zu erwähnen. Ich schmeiße jetzt noch mal ein paar in den Raum. Das Weingut Patke in Ostbrandenburg, genauer gesagt in Pilgram als Beispiel. Und ich habe es ja schon vorhin angesprochen, Marbachs Wolfshügel bei Forst, knapp vor der polnischen Grenze. Und auch wieder nur, es gibt auch noch ein paar andere, keine Frage, ne? Also du, das sind meine Gebiete, beziehungsweise nicht ganz, aber das Weingut Patka hat bei uns da in der Ecke noch einen Weinhügel.
Ja, alle kann man halt nie nennen.
So, jetzt im Norden Brandenburgs hast du vor allen Dingen bisher über Werder gesprochen. Ansonsten gibt es da nichts bei dir?
Ja, tatsächlich so ganz im Norden. Das eigentlich ist Werder ja eher im Westen, Südwesten. Also da bin ich ja schon sozusagen an die äußerste Ecke meines Gebiets nach unten gerutscht quasi. Im Norden von Brandenburg ist da ganz wenig los. Da gibt es eher Brauereien.
Auch noch so ein Thema, was wir irgendwann mal aufgreifen können.
Das stimmt, genau. Und tatsächlich gibt es aber einzelne kleine Orte, in denen früher mal Wein angebaut wurde. Und da gibt es dann kleine einzelne Hobby-Weingüter. So ein Ort ist Niederfino im Barnim.
Okay.
Da zieht sich so die Straße in Serpentinen einen Hang runter und unten fließt tatsächlich auch ein Fluss. Die Landschaft erinnert mich ein bisschen an die Mosel, als ich da war und auch noch nach Weinausschau gehalten habe. Im 17. Jahrhundert wurde Wein da auch in alten Urkunden tatsächlich für Niederfino als sogar die Haupterwerbsquelle des Ortes angegeben.
Okay.
Und auch das Wappen von Niederfino zeigt eine Weinrebe.
Okay, also da scheint was gewesen zu sein.
Da scheint was gewesen zu sein, hat sich der Berliner Peter Zablowski, der sich da ein kleines Häuschen gekauft hat, gedacht und ist hingezogen und macht Biowein auf gerade mal 800 Quadratmeter. Das sind 800 Rebstöcke am Südhang. Kommt wieder in die Shownotes.
Absolut. Und jetzt?
Einen, aber richtig tollen Tipp habe ich noch. Jetzt muss ich leider doch wieder leicht südlich gehen. Das ist nämlich in Potsdam.
Das ist noch ganz weit weg von meinen bisherig genannten. Also ja, hier, wir wollen hier keine geografische Verwirrung starten. Ja, ja, genau.
Okay, also Potsdam, den sogenannten Winzerweinberg am Schloss Sanssouci, direkt am Schloss, im Schlossgarten. Das war früher der Küchengarten von Friedrich II., da hat er seine Tafeltrauben, also die er einfach auf dem Esstisch hatte, angepflanzt.
Man gönnt sich ja sonst nichts.
Genau. Mhm. Und jetzt hat sich dort ein Verein gegründet, der zusammen mit einem Weinhistoriker von der Uni 40 besondere alte Rebsorten anpflanzt.
40?
Genau. Die forschen da, erforschen da quasi Rebsorten in Potsdam. Das ist so großartig. Und jeder kann mitmachen, weil es ist ein Verein, und irgendwie sich nach seinen Fähigkeiten einbringen. Also zum Beispiel ist es dort nicht warm genug und ein Glaser, der im Ruhestand ist, hat sich ausgedacht, dass er Scheiben baut. Also richtig alte Holzscheiben, also Holzrahmen mit Scheiben drin, für jede Weinrebe eine. Und er hat die dann einzeln hinter Glas gestellt, die Rebstöcke, das ist so süß, damit sie es schön warm haben, wie in einem Gewächshaus. Und das sieht so schön aus, dass jede Pflanze jetzt hinter, also so einem Fenster hervorschaut. Das ist allein schon wegen dem Bild lohnenswert, dahin zu fahren. Und eine Frau hat einen Küchengarten angelegt, die interessiert sich gar nicht für Weinbau so groß, aber wollte da auch mitmachen.
Cool.
Und die hat da Tomaten zwischen die Rebstöcke gepflanzt, was die auch so ein bisschen von Schädlingen befreit. Dann im Spätsommer hat das den schönen Vorteil, dass bei der Ernte auch gleich die Tomaten reif sind. Okay. Und die gibt's Tomatenbrot zum Wein.
Das ist super.
Ja, und der König, der war auch Feinschmecker und hat da auf dem Berg Melonen und Aprikosen und Feigen angebaut. Das heißt, es eignet sich schon ein bisschen dort die Stelle für Obstanbau oder so. Ja, also man sagt ja, wo Obst gut wächst, da wächst auch Wein.
Okay.
Das ist ja dann eben auch der Vorteil von Werder. Und die Lage ist also ideal dafür. Und im Juni und August veranstaltet der Verein immer Richtung Wochenende, donnerstags, freitags, Bacchusstunden. Da gibt es Kleinigkeiten zum Essen, zum Wein und auch manchmal ein bisschen Musik. Und die Abende sind dann für alle offen.
Nicht und nur du
für
hast den natürlich Verein. Auch drüber geschrieben.
Und
ne?
Ich habe natürlich drüber geschrieben und stell's euch in die Shownotes. Genau. Aha. Aber jetzt mal, wenn man den Wein zum Essen trinkt, fällt mir ein, kennst du eigentlich Restaurants in deiner Region, wo Wein aus Brandenburg ausgeschenkt wird?
Ja und nein. Also ja, kenne ich definitiv. Nein, sage ich einfach nur deswegen, weil du ein Problem ansprichst. Also ja, gibt es. In Großrächen in Senftenberg gibt es ein paar. Da kann man hier und da mal was vom Weingut Woba probieren. Im Goldenen Hahn in Finsterwalde, im Elbe-Elster-Kreis, ist auch so eins der gehobenen Restaurants in Brandenburg, in der Lausitz. In Cottbus, da steht unter anderem was von Wolkenberg auf der Karte, im Lou im Kavalierhaus. Es ist wirklich so das ambitionierteste Restaurant, was ich bisher in der Lausitz kennengelernt habe.
Ja.
Und es gibt sicherlich noch ein paar Restaurants, die ich nicht kenne. Aber du siehst ja schon daran, dass ich die schon einzeln aufzähle, dass es eher wenig sind. Und das hat natürlich Gründe. Also da, ich habe da mal gefragt, ne? Also das eine ist der Preis. Der günstigste Wein, den man als Privatperson vom Weingut Wolkenberg kaufen kann, kostet 13 Euro im Onlineshop.
Im Einkauf, ne?
Im Einkauf.
Nicht in der Gastronomie.
Ja, also Privatpersonen, in der Gastro gibt es vielleicht noch andere. Ich glaube, das Weingut Wolkenberg, um es zu sagen, die gehen stark auf Gastronomie. Ich glaube, die gehen Richtung Berlin auch, die orientieren sich da. Also mag sein, dass es in Berlin da das ein oder andere gibt. So, Woba... Privatpersonen bezahlen um die 15 Euro pro Flasche. So, und wenn man das jetzt mal, wenn man jetzt wirklich einfach mal nüchtern ist, Gastronomen müssen ja schlicht auch rechnen, ja, aus Rheinhessen oder anderen deutschen Anbaugebieten und ehrlich gesagt auch aus Übersee, ja, gibt's das alles häufig günstiger. Und zweiter Faktor, die Bekanntheit. Die Leute wissen einfach mehr, was sie da kriegen. Ja, da steht dann halt, da steht kein Solaris auf der Karte oder kein Cabernet Blanc, sondern da steht halt ganz klassisch ein Riesling, ein Pinot Grigio oder Grauburgunder auf der Karte. Davon haben die Leute einfach eine Vorstellung, da greifen die eher zu, da müssen die Gastronomen nicht auch noch Überzeugungsarbeit leisten.
Ja, ja. So. Naja, das Preis-Leistungs-Verhältnis ist tatsächlich ein Problem. Die Weine, die wir probiert haben, die können mit den Ortsweinen, Gutsweinen von anderen Weinbaugebieten mithalten, aber durch die geringen Mengen, die in Brandenburg erzeugt werden, ist das natürlich alles deutlich teurer. Und die Marge, die du dann im Restaurant noch raufschlägst, kommt eben dazu. Und dann sind es mal locker 10 Euro mehr für eine Brandenburger Flasche als für Weine aus den Anbaugebieten.
Ja.
Und ob da jetzt der Lokalpatriotismus wirklich so hoch ist, dass die Leute dann den Brandenburger Wein bestellen, bezweifle ich. Aber wenn das Restaurant jetzt sagt, ich habe regionale Küche, das ist mein Konzept, dann wäre es ja vielleicht auch mal, finde ich, interessant, passende Weine dazu anzubieten oder wenigstens mal so einen Weinabend zu machen mit regionaler Küche und regionalem Wein.
Genau. Wir schließen also diesen Podcast mit einem Appell, vielleicht doch noch mal ein bisschen offener zu sein.
Ja, und
neugieriger.
Wenn es im Norden von Brandenburg, wenn es da schon wenig Winzer gibt, wenn es da vielleicht Gastronomen gibt, die Wein aus Brandenburg in ihrer Karte haben, bitte, bitte mich anrufen, denn mir fällt wirklich kein einziger ein und ich würde gern darüber schreiben und euch dann in dem nächsten Podcast darüber erzählen.
Und wir beschließen das jetzt hier, wenn wir schon den Wein hier stehen haben, nochmal mit einem Gläschen. Jetzt dürfen wir anstoßen.
Jetzt dürfen die Weinbrunnen auch trinken, oder? Jetzt ist eben trinken und nicht mehr probieren.
Alles klar. In dem Sinne,
guten
Appetit.
Lass uns über Essen reden.
Genau. Brandenburg, lass uns über Essen reden. Ah, eine Sache haben wir noch vergessen. Bevor wir hier uns den Genüssen hingeben, möchten wir euch natürlich unbedingt noch darauf aufmerksam machen, dass wir einen Newsletter rausgeben. Immer donnerstags alle 2 Wochen, quasi parallel zum Podcast, der heißt Guten Appetit Brandenburg. Den könnt ihr einfach abonnieren auf den Seiten der Lausitzer Rundschau und der Märkischen Oder Zeitung.
Jawohl. Und natürlich wäre es total toll, wenn ihr und euch der Podcast gefallen habt, ihr ein paar Sterne für uns dalasst oder was in die Kommentare schreibt, damit wir eure Tipps auch aufnehmen und in den nächsten Podcasts verarbeiten können.
Genau. Und alternativ könnt ihr uns natürlich auch einfach eine E-Mail schreiben. Unsere E-Mail-Adresse ist food@mods.de. Und wir freuen uns, wenn ihr uns schreibt und vielleicht, also auch wenn ihr so zu Tipps zu Wein habt in Brandenburg oder wenn ihr uns sagt, was wir besser machen können oder wenn ihr uns sagt, worüber wir mal einen Podcast machen können. Also da gibt es viele Möglichkeiten. Schreibt uns einfach. Und jetzt würde ich sagen, haben wir alles gesagt und stoßen nochmal an und machen quasi Feierabend.